BR Heimat. Habe die Ehre.
Habe die Ehre, sagt Hermine Kaiser. Musik hören Sie heute auch viel. Und auch literarisches, lyrisches. Heute ist bei mir zu Gast Dr. Norbert Göttler. Den kennen Sie als Autor und ehemaligen Heimatpfleger und als fleißigen Bücherschreiber und jetzt auch als Lyriker. Was ist ein Strierbesen? Wissen Sie das? Und wie kriegt man einen Strierbesen-Blues? Das erfahren wir auch gleich, was ein Strierbesen ist. Und über Stravanzer ratschen wir und über Literatur, über bayerische Sprache. Und in der zweiten Stunde von unserem zweistündigen Ratsch machen wir auch eine Landpartie zur Kunst vom Atelier ins Moos über die Künstlerkolonie Dachau und vieles andere mehr. Es wird ein sehr bunter Ratsch heute. Ich freue mich, dass Norbert Göttler wieder mal bei mir zu Gast ist. Und ich freue mich, wenn Sie zuhören. Ein gern gesehener, gern gehörter Gast hier bei Habe die Ehre, Dr. Norbert Göttler. Schön, dass Sie mal wieder da sind.
Ich bedanke mich für die Einladung.
Jetzt brauchen wir aber gleich eine Übersetzung. Ich bild mir mal ein, ich wäre im Dialekt recht sattelfest. Im bayerisch-schwäbischen wie im oberbayerischen. Aber was ein Strierbesen ist, das habe ich noch nicht gewusst. Da kriege ich ja gleich einen Blues.
Ja, da sind wir schon mittendrin beim Thema. Es gibt nicht den bayerischen Dialekt, nicht den oberbayerischen, sondern der ist sehr vielgestaltig.
Ja, der Heimatpfleger.
So ist es, in der Aussprache, in den Formen, die er sich annimmt, aber eben auch in den Begriffen. Es gibt Orte, die kennen bestimmte Begriffe und andere wieder nicht. Der Strierbesen kommt von Rumpstrieren, Streunen. Und es ist ein freundlicher Hinweis, dass man nicht so viel rumpstrieren soll. Das ist uns Kindern immer wieder gesagt worden, also ihr Strierbesen kommt einmal wieder heim. Also ihr Streuner, ihr Stravanzer, also, könnte man sagen.
Trödler war es bei uns.
Weil man trödelt aber auf meinem Weg. Ein Trödler ist bei uns wieder was anderes.
Ja. Das ist ein Händler. Ja, aber man darf nicht rumtrödeln, man darf nicht so lang auf dem Schulweg, auf dem Heimweg genau. Wieder brauchen.
Oder man wenn man dann schon Jugendlicher war, abends auch wieder mal herankommen. Stravanzen. Ja. Und das war bei uns auch das Rumstrieren. Streunen.
Aber nicht. Zwischen Stravanzen und Strieren ist kein großer Unterschied.
Da ist kein großer Unterschied, nein. Hat man beides verstanden, aber das eher, Stravanzen ist ja eigentlich auch schon ein Fremdwort, Rumstrieren ist so das Bayerische gewesen, bei uns.
Deren Sie immer noch gerne rumstrieren, oder war das nur als Kind ein Makel?
Das ist jetzt der zweite Punkt, man kann ja, meine Bücher sind ja immer darauf angelegt, auch die Doppelbödigkeit und die Zwiespältigkeit. Man kann ja tatsächlich selber physisch rumstrieren, streunen, sich rumtreiben lassen, sich inspirieren lassen, ja. Vielleicht was draus machen, vielleicht nicht, das kann auch immer mal schief gehen, ja. Man kann es aber auch übertragen sehen. Wir sind alle irgendwie geistige Stravanzer und wir strieren geistig.
Das ist
geistig
schön,
rum.
Das sollten wir uns auf Visitenkarte schreiben
wir doch, lassen, genau.
Geistige Stravanzer.
Und die Sprache, da kommen wir dann auch noch drauf, die kann auch ein bisschen rumstravanzen und das ist ja unser Metier.
Heimatpfleger sind Sie ja mit Leidenschaft gewesen, vor kurzem in Ruhestand gegangen und seitdem habe ich das Gefühl, schreiben Sie noch eifriger, noch mehr Bücher, studieren auch weiter, damit Sie geistig rumstravanzen oder strieren können. Und jetzt ist ein zweiter Lyrikband erschienen, der heißt nämlich so, Strierbesen Blues. Wie kam es dazu? Das ist ein ungewöhnliches Buch, wenn wir jetzt zum Beispiel auf die anderen gehen, über die heute mal sprechen, Malerlust und Malerluft oder Landpartien zur Kunst. Und das Lyrikband ist was ganz anderes, aber ich habe ihn mit großer Berührung, Kurzgeschichten und also Prosa und Lyrik gelesen und da ist schon sehr viel Heimatgefühl aufgekommen. War das ein bisschen ein nostalgischer Rückblick es oder ist das so in einem drin, in einem Lyriker?
Ja, es ist ein Experiment, weil, und das muss man auch den Zuhörerinnen und Zuhörern sagen, es ist Hochdeutsches drin und es ist Bayerisches drin. Ja. Man kann schon Bayerisch das auch lesen, es ist Lyrik drin und es ist Kurzprosa drin. Bayerisch zu schreiben, da muss man sich gleich eine Frage stellen, die vielleicht sonderbar klingt, wenn man gerade ein Buch rausgegeben hat. Soll man überhaupt Dialekt schreiben? Dass der Heimatpfleger sagt, Dialekt soll man reden, das ist ja, glaube ich, klar. Aber Schreiben ist nicht so ohne. Ja. Das ist eigentlich eine Angelegenheit der Dichter gewesen. Das ist losgegangen mit Johann Peter Hebel, alemannische Gedichte. Mhm. Dann bei uns Dingler oder Kobell oder Leute. Ja. Der normale Mensch hat nicht bayerisch den Dialekt geschrieben, ganz selten. Mich würde es wundern, wenn es Zuhörerinnen und Zuhörer gäbe, die mir einen Brief bringen könnten, der 50, 60, 100 Jahre alt ist, im bayerischen Dialekt geschrieben. Unsere Vorgänger, unsere Vorfahren haben sich bemüht, Hochdeutsch zu schreiben. Manchmal haben sie, ist es ein bisschen gescheitert, aber es, sie haben sich bemüht.
Nur Ludwig Thoma hat dann mit den Filzerbriefen angefangen, das bewusst bayerisch zu schreiben, wobei man liest es immer so holprig, finde ich.
Aber das ist schon eine Verballhornung, natürlich. Gell? Das ist schon ein Kunstkniff sozusagen, mit Augenkniff. Im Alltag ist es nicht gemacht worden. Man hat sich bemüht, Hochdeutsch zu schreiben. Persönlich bin ich der Meinung, es funktioniert nur in kleinen Texten, in kurzen Texten, in der Lyrik, vielleicht in einer kleinen Kurzgeschichte. Einen ganzen Roman in Bayerisch zu schreiben, halte ich für schwierig. Ja? Zum Lesen schwierig.
Und bei Lyrik ist ja wieder was anderes, aber heutzutage schreibt man auch gern kurze Nachrichten übers Handy im Dialekt. Ich lese die dann langsamer. Das ist schwieriger, sie zu lesen.
So ist es. Bei mir geht es ja auch so, wenn ich Wiener Dialekt lesen will, ja, André Heller zum Beispiel oder sowas, dann muss ich auch mit dem Finger nachfahren und mir laut vorlesen. Übrigens ein Tipp für jeden, laut sich vorlesen, dann kapiert man schon. Weil manchmal, es gibt ja auch keine allgemein anerkannte Grammatik für Dialektschreibung. Ja, da müsste man ja auf die Lautschrift zurückgreifen und da verkauft sich so ein Buch nochmal erheblich schlechter, als es sowieso schon tut. Also das ist kein Weg, das ist nur ein Weg der Wissenschaft sozusagen.
Und bei der, sagen wir mal, bei dem Hochdeutschen gibt es ja Regeln. Da gibt es Regeln, wie man schreibt und Grammatikregeln. Aber zum Beispiel Strierbesen, ich glaube, das hat noch nie jemand niedergeschrieben, außer Erna. Haben Sie sich ja entschieden, dass Sie das Striabesen schreiben?
Also wenn man,
da gibt es jetzt keine Regeln und sagen, jeder kann Strierbesen schreiben,
wenn er mag. Im Prinzip ist es so, ja. Wenn man ein bisschen reinschaut, Thomas schreibt anders wie Oskar Maria Graf, die Lena Christ anders als Annette Kolb oder wie auch immer. Es bemühen sich derzeit einige Sprachwissenschaftler, Grammatiken herauszugeben. Vielleicht wird es einmal sowas. Derzeit gibt es noch keine anerkannte gemeinsame Regeln. Trotzdem glaube ich schon, dass es Sinn macht, im Dialekt auch das eine oder andere auszudrücken, weil es einfach mehr Gefühl zulässt, mehr Lautmalerei. Also man kann, wir werden hinterher dazu kommen, ein bisschen spielen mit der Sprache.
Schön.
Wo ich glaube, dass sowas wie, also Bayerisch ist dann schon ein sehr lautmalerischer Dialekt, da kann man manches dann anders ausdrücken.
Aber das ist, weil ich gerade gesagt habe, schön, ich finde es immer so schön, wenn Kinder anfangen, Sprache zu erfüllen und damit spielen, dass sie was reimen oder dass sie versuchen, aus der Sprache was zu basteln. Da geht, glaube ich, bei vielen Kindern dann so eine Tür auf und denkt, Sprache ist ja nicht bloß, was so aus mir rauspurzelt. Es hat ja oft mit Humor auch zu tun.
Da sagen Sie jetzt auch was Richtiges. In dem vorliegenden Buch sind ein paar gereimte Gedichte drin. Der Reim ist in der allgemeinen Lyrik heute sehr verloren gegangen. Ich glaube auch nicht, man kann sich nicht hinsetzen und sagen, ich brauche jetzt 100 Gedichte, weil halt so ein Buch so viel braucht und die sind alle gereimt und die sind alle gut. Das, glaube ich, funktioniert nicht. Aber dass einzelne Gedichte gereimt sein können, glaube ich schon. Und weil Sie sagen, in die Kindergedichte, die Kinder wollen auch den Reim, den können sie sich besser merken, den können singen. In der Ballade, wo es jetzt nicht so ganz germanistisch, ganz exakt zugehen muss, glaube ich, funktioniert der Reim auch. In der ernsthaften Lyrik wird es schwierig sein, viele Gedichte noch im Reim zu machen, weil das wirkt dann manchmal sehr gestelzt und gewollt.
Jetzt wollte ich gerade so lachen, weil Sie Ballade gesagt haben. Haben wir das nicht alle in der Schule auswendig lernen müssen? Irgendeine Ballade, die uns gar nichts gesagt hat.
Ja, aber das erfordert natürlich ein bisschen einen historischen Hintergrund, den wir als Schüler meistens nicht gehabt haben.
Ja, und dann hat man es eh verballhornt und dabei kann Lyrik sowas Schönes sein. Ja. Und Gedichte sich selber vorzulesen, ist auch was Besonderes. Man hört sich selber so selten, wir zwar jetzt natürlich an unseren Mikrofonen schon, aber dass man sich selber was vorliest, ist eigentlich wie singen.
Ja, und früher hat man Gedichte auswendig gelernt. Das wird kaum mehr gemacht. Also ich kann auch kaum eins auswendig, aber es ist auch ein Verlust. Das ist sicher so.
Übrigens nur schlechte Zeugnisnote an der Uni. Oder man hat Gebete auswendig gekonnt oder Kirchenlieder. Die hat man, wenn man genug Luft gehabt hat, hat man die ja noch mitsingen können. Ja.
Mein Lyrik ist ja ohnehin so, das ist eine Minderheitenliteratur geworden. Man sagt mir, es gibt andere Länder, wo es anders wäre. Östliche Länder, auch Irland, Schottland. Ja, ich kann es nicht so richtig beurteilen. Aber bei uns ist man schon eher Mitglied einer Minderheit.
Ja. Und Ihr Zugang zu Lyrik war immer schon groß, oder Sie selber gesagt, dass Sie selber für sich die Lyrik entdeckt haben?
Naja, es ist natürlich eine Kurzform, in der man schneller Zugriff hat und auch mal, wenn man nicht so viel Zeit hat, einmal was produzieren kann, was sich dann anhäuft und vielleicht einmal ein Buch wird. Ich bin kein ausschließlicher Lyriker, das haben Sie ja eingangs schon gesagt. Es gibt arme Kollegen, weil die können nichts anderes als Lyrik, sind super drauf, aber der Verkauf ist halt nicht sehr besonders gut. Leben kann in Deutschland kaum jemand von der Lyrik.
Aber jemanden Freude machen mit Gedichten, mit Lyrik. Das ist natürlich etwas ganz Besonderes. Und da hat man manchmal spät die Gelegenheit, Lyrik für sich zu entdecken. Dr. Norbert Göttler, was ist jetzt ein Strierbesen? Blues. Was der Strierbesen ist, wissen wir es ja. Ein toller Besen sieht aus wie wir alles in der Schule gelernt haben, noch der Zauberlehrling von Goethe. Sein Besen ist wichtig, nicht nur für Hexen und Zauberlehrlinge. Besen war ein Alltagsgegenstand. Darum hat man den vielleicht auch in die Sprache übergetragen, dass man ein Strierbesen ist, wenn man Stravanzer ist.
Also was ein Strierbesen ist und ein Stravanzer, das haben wir geklärt. Warum jetzt gerade das Bild des Besens mit ins Spiel kommt, das sind manchmal die Unwägbarkeiten des Dialekts. Also das ist einfach ein witziges Spiel mit den Worten. Ja. Warum Blues? Drei Sätze, dann lese ein bisschen was.
Gern.
Der bayerische Dialekt neigt leicht dazu, zu gemütlich zu sein, zu schönfärberisch, zu klischeeartig. Ich frage mich selbst immer, warum ist das so? Ich glaube, eine meiner Theorien ist, Bayern war immer schon ein Fremdenverkehrsland oder schon im 19. Jahrhundert, auch schon noch ein bisschen früher. Und die Sommerfrischler, wie man gesagt hat, die wollten natürlich keine schwierigen Texte, die wollten die Bauernbühne, das Lustige. Mhm. Und mei, unsere Vorfahren waren nicht dumm, die haben gesagt, wenn die das wollen und Geld dafür zahlen, dann machen wir das. Dann kriegen sie es. Gell? Und so ist das natürlich sehr flach geworden mit der Zeit. Mhm. In anderen Dialektdichtungen ist das nicht so. Zum Beispiel, wie ich schon gesagt habe, in Wien oder in Österreich generell mit einem schwarzen Humor ausgestattet, auch mit einer gewissen Bitterkeit. Wenn man noch weitergeht, schottische, irische Gedichte, die nehmen auch die ganze Tragik des Lebens mit. Da ist der Blues drin, ja, der Fado in Portugal. Mm. Und ich glaube schon, dass wir auch unserem Dialekt was Gutes tun, wenn die gesamte Lebenserfahrung, die wir so haben, mit hineinspielt. Und nicht bloß die Schnodderhüpfe und Madel und Wadel und Eumer und Keumer. Das ist mir zu wenig. Und darum habe ich ein paar Gedichte geschrieben, die in diese Richtung gehen. Und das ist der Strierbesen Blues. Ich möchte eins bloß andeuten, das ist ein bisschen länger, darum mache ich bloß den Anfang, wo der Name Strierbesen schon mal vorkommt. Strierbesen, Lederschäsen, was treibt die denn so um? In der Kammer, so ein Jammer, wird dein Buckel krumm. Strierbesen, Lederschäsen, dick fällt dir an den Kopf. Und vom vollen Ausseluren kriegst du mir noch einen Kropf. Strierbesen, Lederschäsen, nunter musst du auf die Straße. Da spielt's Leben, gleich daneben. Das Haus bleiben macht keinen Spaß. Und da gibt es jetzt eine ganze Reihe von Versen, die dazukommen und was ihm so alles passiert. Und zum Schluss ist leider halt so, wie das manchmal ist, es geht schief. Strierbesen, Lederschäsen, hast du lang rumputzt. Lernst jetzt an der Kammertür, morgen schon wirst verhorzt. Also es geht nicht immer gut aus, aber es ist Lebensqualität, rumzustreunen, sich was anders anzuschauen und daraus auch seine Schlüsse zu ziehen. Einen zweiten Begriff, den sicher auch nicht jeder kennt, Schwürzer, das sind die Schwärzer.
Noch nie wo kommt gehört. Das her? Asche auf mein Haupt.
In dem Metier sind sie wahrscheinlich nicht so viel unterwegs. Die Schwürzer waren die, die was von einer Grenzseite zur anderen geholt haben. Es sind die Schmuggler.
Ah.
Ja, und die haben sich ihre mit Ruß geschwärzt, also waren es die Schwürzer. Und da auch ein kleiner Text. Also. Schwürzer sind gekommen über Berg, lautlos und scheich wird Waldkauzen. Die lang überm Dorf kreisen, bevor es zuschlagen. Schwürzer sind gekommen über den Berg, schwarze Gesichter, schwarze Augen, die die Nacht gewohnt sind und die Steig, die sonst keiner geht. Schwürzer sind gekommen über den Berg, einen handigen Tabak bringen sie mit und schwarze Gedanken, die im Hals kratzen und im Hirn. Schwürzer sind gekommen über den Berg, Rebeller sind's und Krawotter, Bierhör in ihren Kraxen, Branteln giftiger als ernere Pechfackeln. Das kann man jetzt wörtlich nehmen, aber man kann es natürlich auch übertragen nehmen, ja, dass es in unserem Denken schon Gedanken gibt, die nicht alltäglich sind und die manchmal schwarz sind wie die Pechfackeln.
Da entstehen aber viele Bilder im Kopf. Sie lesen es aber auch wunderbar.
So soll es sein.
Wie sind die Bilder in Sie hineingeraten? Sind das Erinnerungen? Weil der Blues ist ja so ein melancholischer Rückblick oder Ist-Zustand. Stimmt das traurig? Weil das ja so vergangene Zeiten sind, so ein Besen und die Vergänglichkeit eines Besens und eines Lebens.
Naja, Lyrik, wenn sie ernsthaft ist, dann nimmt sie diese Themen schon alle auf. Mhm. Ja? Und schon ein bisschen ein Protest auch gegen diese doch sehr dünne bayerische Literatur, die es lang gegeben hat. Da bin ich beileibe nicht der Erste. Ich erinnere mich an den Reuter-Jackl, den ich ja noch persönlich kennengelernt habe.
Ui, toll.
Der hat einmal gedichtet, jetzt muss ich noch zum Film gehen, dass mit dem Geld wieder stimmt und mach einen bayerischen Deppen, da ist am meisten verdient. Also wir sind schon in der Gefahr, in diese Klischeefalle zu tappen. Ja? Und da sind uns andere etwas voraus. Und ich finde, es schadet nicht, wenn wir es denen nachholen. Ich bin da beileibe nicht der Einzige. Es gibt eine ganze Reihe von Konstantin Wecker bis zum Hans Well und vielen, die ähnlich denken. Ja? Mhm. Aber ja, verkaufen tut sich das Klischee immer besser. Ja, das ist so.
Aber hier bei Bärheimer dürfen wir das echte Bayerisch haben.
Ja. Es geht aber mal auch um Nicht-Bayerisch. Ich mache noch ein, bevor wir wieder Musik haben vielleicht, ein Gedicht in Hochdeutsch, auch um zu zeigen, das Buch hat beides. Einsamer Straßenmusikant. Sein Forte weht der Wind bis Woolworth. Das Mezzo-Forte aber verfängt sich schon zwischen Schuhständern und Einkaufswagen. Und die leisen Töne, die Pizzicati und Piani, sie versickern ungehört in Rinnsteinen. Bleiben zwischen grobstolligen Schuhsohlen kleben oder werden von fetten Tauben aufgefressen. Sollten einige von ihnen unbemerkt liegen bleiben, kehrt sie der städtische Straßendienst am nächsten Morgen zusammen. Ein kleines Kind hat noch ein winziges Pianissimo entdeckt und will es aufheben. Pui, sagt die Mutter und klopft ihm missbilligend aufs Händchen. Doch es hat bereits eines in den Mund genommen und trällert fröhlich.
Lyrik und Prosa von Norbert Göttler. Über Musik haben wir gerade ein Gedicht nicht im Bayerisch gehört. Und eine Sängerin hat den Stravanzer und Strierbäsler. Oder wie sagt man dann? Was waren Sie dann von Beruf? Sie sind ja jemand sehr beschäftigt. Sie sind ja jemand, der dann offensichtlich Szenen sehr wahrnimmt. Das hat ja auch sicher mit Ihrer Beschäftigung mit Malerei zu tun, eben so ein Kind zu beobachten oder einen Musiker oder Musik oder Menschen, die etwas sagen oder machen und sehen. Das ist ja auch eine hohe Kunst, innezuhalten und zu beobachten und zu sehen und auch Menschen zu sehen, die vielleicht anders sind, die vielleicht von anderen gar nicht wahrgenommen worden und über die zu schreiben, ist auch eine Gabe.
Da ist sicher was dran. Man muss einfach einigermaßen wach und Aufmerksamkeit durch die Straßen gehen. Böll, glaube ich, hat einmal gesagt, der Stoff liegt auf der Straße. Ja? Gut, man muss ihn sehen und aufheben. Ja? Und was draus machen, das ist dann Arbeit.
Und auch das Talent zu haben.
Inspiration und Transpiration, das ist so. Woraus ich schon schöpfe, ist langes Erinnerungsvermögen, auch als Kind. Und eine der frühesten Erinnerungen, ich bin auf einem großen Bauernhof aufgewachsen und da spielt jetzt ein kleiner Prosa-Text, den ich vorlesen möchte. Da war ich sicher noch Kind und die Situation war mir damals sicher eher unheimlich als irgendwie heimlich. Aber darum ist sie mir vielleicht auch eingeprägt geblieben. Das war ja, ich bin Jahrgang 59, also nicht mehr direkt die Nachkriegsgeneration, aber schon in diese Zeit hineingewachsen. Und da spielt diese Geschichte, wenn ich es lesen darf.
Gerne.
Die Sängerin. Zweimal im Jahr trippelt eine gebückte Gestalt die alte Pappelallee entlang. Eine Frau unbestimmbaren Alters, sommers wie winters in abgenutzte Lodenumhänge gehüllt. Niemand scheint ihren Namen oder ihre Geschichte zu kennen. Die Kinder auf dem Hof nennen sie nur die Sängerin und gruseln sich etwas vor ihr. Auch der Junge versteckt sich, wenn er ihre sonderbare Gestalt sieht. Wie aus dem Nichts taucht sie auf, ebenso verschwindet sie wieder. Oft bleibt sie monatelang verschollen. Wenn sie da ist, zieht sie eine verkratzte Mandoline aus ihrem Militärrucksack. Umständlich wird das Instrument gestimmt. Ohne zu läuten oder jemanden zu rufen, beginnt die wandernde Künstlerin mit feiner, aber überraschend sicherer Stimme Opernarien und Volkslieder zu intonieren. Langsam wird man überall auf dem Hof auf diese ungewohnten Töne aufmerksam. Familienmitglieder und Gesinde nähern sich und bilden einen Halbkreis um die Frau. Der Vater achtet streng darauf, dass die jungen, stets zu Schabernack aufgelegten Burschen ihre Spottlust im Zaum halten. Die Sängerin bemerkt nicht die feixenden Gesichter in ihrem Rücken. Während sie singt, befindet sie sich in einer anderen, früheren Welt. Bei allen Kratzern und Verletzungen, Die Stimme der Sängerin, so scheint es mir heute, hat einstmals professionelle Bildung erfahren. Niemand hat je nach ihrem Schicksal, ihrer Geschichte gefragt. Niemand wird mehr erfahren, welches Opern- oder Kabarettpublikum sie einst begeistert hat. Ehe Krieg und Armut, Alter und Unglück sie auf die Landstraßen und Bauernhöfe verweht hat. Obwohl bereits die 60er Jahre geschrieben werden, geht mit der Sängerin ein Hauch von Nachkriegszeit einher, der einen frösteln macht. Wenn das letzte Lied verklungen ist, nimmt die Künstlerin mit dankbaren, aber würdevollem Nicken, Applaus, Lebensmittel und kleine Geldspenden entgegen, verstaut liebevoll die Mandoline im Rucksack und macht sich davon auf ihrem Weg durch eine absurde Welt. Eines Tages erinnert man sich dann an die Sängerin und stellt erstaunt fest, dass seit ihrem letzten Besuch bereits mehrere Jahre vergangen sein mussten. Das war dann ihr Nachruf.
Und Sie sind der, der ihr ein Denkmal gesetzt hat. Vielleicht erinnern sich jetzt manche, als sie jetzt ihren Text gehört haben, an die Sängerin. Vielleicht ist sie auch in Vergessenheit geraten, aber solange sich noch jemand an erinnert ist, gibt es auf einmal, ich habe es jetzt richtig gesehen, wie die bei Ihnen auf dem Hof war, was Musik damals für eine Bedeutung gehabt hat und dass man sich auf einmal an einen Menschen erinnert, über den man nie groß nachgedacht
und
hat.
Und die keinen Namen hatte.
Ja.
Keiner von uns wusste, wahrscheinlich wie niemand wusste, wie sie geheißen hat.
Was für eine berührende Geschichte. Und wie oft es einem im Leben so geht, dass man Menschen wahrnimmt, man begegnet sich, man weiß gar nicht, wer es ist und dann verschwinden sie und auf einmal haben sie sich wieder an sie erinnert. Wie, das war jetzt auch aber fast ein Blues-Moment. Wie kam das, weil Sie über Ihre Kindheit nachgedacht haben? Auf einmal war sie wieder da. Sie haben ja bestimmt Jahrzehnte nicht mehr über die Sängerin nachgedacht.
Das stimmt. Das geht ja auch vielen Menschen so, dass sie irgendwann, wenn sie älter werden, Kindheit- und Jugenderinnerungen
Wir sind ja fast ein Jahrgang.
Führen.
Kennt ja jeder von uns.
Und die Frage ist einfach, das festzuhalten. Also das gibt jetzt nicht, das wird jetzt nicht einen Roman hergeben.
Nein.
Nicht? Aber so das eine kurze, Augenblicke. Prägnante Augenblicke festzuhalten, das ist die Chance von Lyrik, aber auch von dieser Art Kurzprosa.
Aber solche Begegnungen sind ja im Roman unseres Lebens sozusagen ein Kapitel. Und da merkt man erst, was das Leben auch ausmacht. So einzelne Begegnungen, das sind wirklich wie Farben oder wie Momente. Und aus denen setzt sich das Leben zusammen. Und das war sicher auf dem Bauernhof auch was Besonderes. Ich meine, wir haben Radio gehört.
Genau, so ist es.
Wir haben Radio gehört.
Und dann kam es. Und diese Art von Musik schon gleich gar nicht. Ja.
Oder in der Kirche oder
auf dem Festl. Das war ein Einbruch einer fremden Welt. Ja. Ja. Und das war einerseits faszinierend, aber auch ein bisschen gruselig, weil es war eine fast geisthafte Gestalt, würde ich mal sagen.
Ein schöner Nachruf. Vielleicht hat es jemand gehört, der sagt, die war bei uns auch.
Ja. Da bin ich schon gelegentlich angesprochen worden, dass die gesagt haben, natürlich, die ist von Hof zu Hof marschiert, hat da ihr Leben gefristet, aber den Namen hat bisher mir niemand sagen können.
Und wer hat schon Mandoline dabei gehabt?
Ja, die das
Gitarre
war zu dieser Zeit.
Akkordeon vielleicht?
Zu dieser Zeit war die Mandoline noch ein bisschen mehr im Schwung. Die hatte das halt. Ja.
Schön, dass Sie ein Denkmal gesetzt haben. Musik, haben wir gerade gesagt, kam aus dem Radio oder man hat selber Musik gemacht. Also die Heimatabenden waren ja auch, hat es eigentlich gar nicht so gegeben. Das war ja auch das Erste, was man für Tourismus gemacht hat. In der Kirche hat man Bilder und Bilder gesehen und Musik gehört. Ist bei Erna daheim gesungen worden?
Gesungen weniger, aber Musik gemacht worden. Akkordeon, Gitarre und sowas im kleinen Kreis, also mit ein paar Angestellten, sowas, das gab es schon. Gesungen, bloß zu Weihnachten. Mehr recht als schlecht.
Und das war ja recht abgelegen, ich glaube fast der Einödhof, wo Sie aufgewachsen sind. Da sind ja dann wenig Leute kommen und die hat man eher misstrauisch beäugt.
Ja, es gab damals noch,
wenn man vielleicht einmal draufkommt. Fremder war immer ein bisschen Gefahr.
Natürlich, genau. Also erstens kamen zu der Zeit auch noch die Fechtleute, hat man gesagt, die was erbettelt haben. Mhm. Ne? Die teilweise auch aus München rausgefahren sind und in die Bauernhöfe, um sich was zu fechten, also zu erbetteln von Lebensmitteln.
Gell?
Das ist auch ein Begriff, der ausstirbt. Ja? Die gab es zum Beispiel. Dann gab es teilweise, also Bettelmönche, kann ich mich noch erinnern, nicht mehr viele, aber welche, die wirklich mit dem Rucksack, kann er nachher nur einen Text lesen, mit dem Rucksack rum sind und auch Lebensmittel und ein bisschen Geld erbettelt haben. Und Hausierer, vielleicht ist jemand noch der Begriff des Hausierers bekannt. Ganz ursprünglich war der Hausierer eine wichtige Institution auf dem Land, weil der hat die Landbevölkerung mit Dingen versorgt, die man
sonst... Das war der Lieferservice,
was man heute sagen würde.
Ja. Ist, der hat Hosengummis gebracht und Knöpfe und Nähfaden und
aber Handwerkszeit. Ab einer gewissen Zeit sind diese Leute natürlich aus der Zeit gefallen. Ja, es waren dann prekäre Existenzen, denen man ja noch ein bisschen was zugeschoben hat und die aus der Zeit gefallen sind, weil man sie so nicht mehr gebraucht hat.
Messerschleifer, Scherenmann, auch immer. Das war immer Sensation, wenn jemand gekommen ist. Mhm. Weil sonst hat man nur die Leute aus der Nähe gekannt, aus vom Nachbarhof oder vom Dorf. Mhm. Aber dann kamen Fremde und das war auch immer spannend. Die kamen aus einer anderen Welt. Mhm. Wie schön, wenn man in Erinnerungen schwelgen kann und wenn Erinnerungen auftauchen. Ich hoffe, liebe Hörerinnen und Hörer, ihr geht es jetzt auch so bei unserem Ratsch. Mir ist gerade eingefallen, wo Sie eben gesagt haben, so von Tür zu Tür gehen. Bei uns kam immer mit dem Gokomobil ein Bauer, der hat Eier und Hühner verkauft. Und wir haben gedacht, darum hat er einen Goko, weil es ein Gockel ist, sagt man in Schwaben. Und dann haben wir mal als Kinder fröhlich gesungen, wenn er gekommen ist. Der Eier, Hühner, Gockel, Mann, dabei war es bloß der Goko. Und allein ein Goko kennt doch keiner mehr. Wir waren ja schon ein bisschen nostalgisch sein, das darf man auch. In Erinnerungen schwelgen ist doch was Gemütliches. Das ist wie, wenn man sich in ein Zimmer zurückzieht, finde ich. Darf man in unserem Alter. Sie haben auch noch Erinnerungen an einen Hausierer und die gibt es ja nun wirklich nicht mehr. Das war ja auch ein Beruf.
Also wir haben ja vorher schon über einen Hausierer gesprochen und der folgende Text stammt gar nicht so weit zurück. Das war natürlich die Erinnerung an ganz früher. Aber es war tatsächlich vor wenigen Jahren, dass noch so ein Hausierer vor meiner Haustür gestanden ist. Und wenn sowas aus der Zeit fällt, dann ist man zuerst einmal irritiert. Und da ist dieser Text entstanden.
Den lesen Sie uns vor.
Der letzte Hausierer. Zunächst war ich verwirrt, als da ein grauer Mensch vor meiner Haustür stand und mir einen Holzkasten unter die Nase hielt. Bürsten, Topflappen und Nähgarn lagen darin. Es gab ihn also tatsächlich noch, den letzten seines Standes, den Todgeglaubten, den reisenden Kleinhändler, den Hausierer. Leibhaftig stand er vor mir. Peinlich berührt suchte ich nach einer Ausrede. Nichts von seinem Angebot brauchte ich wirklich. Ihn mit einem Almosen abzuwimmeln wollte ich nicht, einfach die Tür zuwerfen auch nicht. Hätte er wenigstens Druckerpatronen oder Kugelschreiber vertrieben, er wäre mir entgegengekommen. Aber Nähgarn, Topflappen und Bürsten, Requisiten der schlechten Zeit und der Mottenkiste. Aber während die zunehmende Stille uns beide lähmte, sah ich in der reglosen Gestalt vor mir etwas anderes, Eigenartiges. Ich sah nicht mehr einen grauen Mann vor mir, sondern einen zeitlosen Typen, ein menschgewordenes Schicksal. Stand da nicht ein Ahasver vor mir, ein Untoter, der rastlos durch die Jahrhunderte geistert, aus einer unbekannten Vergangenheit kommend, in eine ebenso gespenstische Zukunft schlurfend. Ein Wiederkehrer, der hintergründiges Feil bietet, die Requisiten der weißen und schwarzen Magie etwa, die Eselsmilch für die ewige Schönheit, das Nashornpulver für die Potenz, dazu das zähe Gift, das unnachweisbar tödlich wirkt. Stand da nicht ein Prototyp eines Unbehausten vor mir, der seit undenklichen Zeiten Orient und Okzident durchwandert und die Seelen seiner Kunden verzaubert und erzittern lässt? Ein heimatloses Fossil der Menschheitsgeschichte. Der Hausierer vor mir war jetzt irritiert, als ich ihn auch noch umarmte und spontan sein gesamtes Sortiment aufkaufte. Er hielt mich offenkundig für einen gefährlichen Spinner. Vermutlich hatte er recht. Schleunigst machte er sich davon.
Wir haben uns gerade darüber unterhalten, dass man in Erinnerungen abtauchen kann und dass Nostalgie ja nur ein Gewürz ist. Man darf melancholisch zurückblicken, aber es war früher, da sind wir uns beide ziemlich sicher, Dr. Norbert Göttler und ich, es war nicht immer alles schön und gut, im Gegenteil. Man sucht sich halt die schönen Momente raus, wir wollten jetzt nicht mit dem Leben unserer Urgroßeltern getauscht haben.
Also ganz genau so ist es, wer mit seinen Großeltern oder noch länger mal zum Sprechen kam, der hat auch die Härte des Lebens durchgespürt und auch die Verbitterung, die teilweise da, also es geht nicht darum, sich also in andere Zeiten zurückzuversetzen, um dort leben zu wollen. Also ich sage immer, Nostalgie ist eher das Gefühl von Ahnungslosen. Ja? Aber nachzuspüren, wie man damals gelebt hat.
Nachzuspüren ist ein schönes Wort.
Gefühlt hat, das glaube ich, ist schon in Ordnung.
Ja. Und manchmal wundert man sich über sich. Ja.
Manches kommt auch wieder, darum würde ich auch sagen, auch bayerische Gedichte müssen eine gewisse Gegenwartsrelevanz haben. Ja, sie müssen mit unserem Leben heute zu tun haben. Und da lernen wir ein bisschen auch aus der Wiener Dialektdichtung, die durchaus bissig sein kann, wenn man an Qualtinger denkt oder H.C. Artmann oder solche Leute, die auch politisch sind, die auch anecken und so. Und da, glaube ich, können wir uns schon das eine oder andere auch noch mal abschneiden. Und ich habe zwei Gedichte mitgebracht, die kann jetzt jeder einordnen, wie er will. Aber ich glaube, die haben Gegenwartscharakter. Gesagt ist gesagt. Man darf ja nichts mehr sagen, hat er so gesagt. Und hat doch noch so lange was gesagt, bis alles gesagt war, was zum Sagen war, seiner Meinung nach. Man darf ja nichts mehr sagen, hat er gesagt. Und hat doch noch was gesagt. Eine klangliche Stunde hat er was gesagt. Und dann hat er gesagt, man darf ja nichts mehr sagen. Mehr sage ich nicht, hat er gesagt. Und sowas Ähnliches, also in Kurzfassung. Wir sind wir. Wir sind wir, blären's und heißen uns. Wir sind wir, blären's, wir wissen, was sie gehört. Wir sind wir, blären's und was anderes gibt's durchaus gar nicht. Wir sind wir, hat er gesagt, wir wissen, wer wir sind. Wir sind wir, hat er gesagt, aber was wir sind, wissen wir nicht. Wir sind wir, hat er gesagt, aber er hat sich nicht gefragt, ob wir das auch sein sollten. Wir sind wir, hat er gesagt, und hat dabei so deppert geschaut, dass die anderen gar nicht mehr wir sind wir sein wollten.
Da muss man jetzt nachdenken.
Kleine Gedankensplitter, die jeder auffassen kann, wie er mag.
Texte und Gedichte von Dr. Norbert Göttler, über die man noch nachdenken kann. Und das macht ja auch Freude, wenn das Gehirn ein bisschen gefordert wird und denkt, ja, wie ungewöhnlich. So kann man auch wirklich Freude an Lyrik bekommen, nicht so wie man es in der Schule gehabt hat, Gedicht auswendig lernen, sondern einfach Freude am Spiel mit der Sprache.
So ist es. Das ist auch Anliegen des Buches. Es kommt ja immer darauf an, dass man auch irgendwie ein bisschen einen Witz vermitteln kann, ein bisschen Esprit. Gedichte sollen auch dafür da sein. Nicht? Da kann man vielleicht noch einen Satz dazu sagen. Man kann sich trefflich über Dialektformen des Gedichts streiten, weil wir schon eingangs gesagt haben, manchmal unterscheidet sich der Dialekt zwischen zwei Landkreisen, zwischen zwei Dörfern und keiner kann sagen, das eine ist das Richtige und das andere ist das Falsche. Sind wir froh, dass wir diese Vielfalt haben, diese Pluralität an Dialektformen und erfreuen wir uns daran. Letztendlich kommt es immer noch darauf an, was einer sagt und nicht, wie er es sagt. Also es ist auch schon jede Menge Unfug im Dialekt gesagt worden. Das wollen wir auch mal sagen an dieser Stelle. Aber es soll auch rüberkommen, der Spaß an der Dialektdichtung, das Spiel mit den Worten. Wir haben vorher gesagt, Stravanzen kann man natürlich physisch, kann man auch geistig, aber auch die Sprache ist ein Stravanzer. Man tut sich sehr schwer, die Sprache immer in feste Formen zu gießen. Und das Spiel damit, das macht mir zum Beispiel schon auch Spaß. Und ich habe drei Texte mitgebracht, die das vielleicht ein bisschen dokumentieren.
Einen kurzen könnte man noch schaffen, weil die 11 Uhr Nachrichten treuen uns.
Gut, da können wir dann machen wir einen kurzen, danach machen wir noch zwei weitere.
Stravanzen genau. Über. Genau, Stravanzen wir weiter.
Ja. Fuiz, fui, gfui. Fuiz, fui, gfui, sagt das Krokodil, ich kann machen, was ich will. Fuiz, fui, gfui, sagt das Krokodil und frisst am Besen samt dem Stuhl. Kein gutes Gefühl hat das Krokodil, speibt am Besen samt dem Stuhl. Kleine Sachen, die Kindern vielleicht ein bisschen Spaß machen und die man mit denen auch ein bisschen üben kann, sich in den Dialekt einzudenken.
Welcher Dialekt war das jetzt aus Ihrer Gegend? Also daher gehen, würde man sagen, es war ein normaler oberbayerischer Dialekt.
Genau, also das würde ich schon sagen, ist allgemein oberbayerisch. Nochmal, es gibt natürlich eher den oberländlerischen Dialekt, wobei Garmisch schon wieder ganz anders ist als Lenggries oder Bad Reichenhall. Und man muss immer sagen, Oberbayern geht bis Neuburg an der Donau, bis Schrobenhausen, bis Ingolstadt, auch da wieder andere Formen. Ganz zu schweigen vom Münchnerisch. Münchnerisch ist wieder eine eigene Form. Hat es immer gegeben, dass jemand den Dialekt abgeschwächt hat, wenn er nach München gezogen ist. Ist schon ein Phänomen des 19. Jahrhunderts.
Was für eine Vielfalt an Sprache in Bayern. Haben wir schön. Wir stravanzen weiter. Dr. Norbert Göttler bei mir zu Gast mit seinem Lyrikband Stierbesenblues. Und wir ratschen danach auch über sein aktuelles Buch. Beide Bücher gerade erst herausgekommen. Über Landpartien zur Kunst vom Atelier ins Moos, Künstlerkolonie Dachau. 2 Stunden sind mit Ihnen immer knapp, aber schön.
BR Heimat. Habe die Ehre.
Habe die Ehre, sagt Hermine Kaiser zur 2. Stunde von unserem Ratsch. Dr. Norbert Göttler ist bei mir zu Gast und wir stellen 2 Bücher von ihm vor. Und beim Lyrik- und Prosaband Strierbesenblues geht es um das Vagabundieren. Ein Wort, das man auch kaum noch benutzt. Und zwar das Vagabundieren in bayerischer und hochdeutscher Sprache. Der Strierbesenblues geht nämlich ums Stravanzen. Und das ist nicht nur ein wunderschönes Wort, sondern eine schöne Beschäftigung. Stravanzen Sie auch so gern. Wir stravanzen nämlich jetzt auch gleich sprachlich weiter. Zur Stravanzerratschen. Bayerischer geht's ja gar nicht mehr. Sie haben gesagt, Sie lesen uns noch ein bisschen was vor aus Ihrem Lyrik- und Prosa-Band. Und das ist eine schöne Mischung zwischen Lyrik, Prosa und Bayerisch und Schriftdeutsch. Um nicht zu sagen Hochdeutsch, das klingt immer so. Hochtrabend.
Da werden jetzt viele zusammenzucken. Es ist eine riesige Diskussion, ob es ein Hochdeutsch gibt oder ein Schriftdeutsch oder so. Da wollen wir uns heute nicht drauf einlassen. Das sollen die Spezialisten unter sich ausmachen.
Wir ratschen ja
bloß. Wir haben gesagt, wir machen noch kleine Einblicke in das Stravanzen der Sprache. Sprache hat immer auch was Stravanzendes, auch was Anarchistisches. Die hält sich nicht immer an die Vorregeln der Germanisten. Und darum kann man auch gut mit ihr spielen. 2 in Bayerisch, 1 in Hochdeutsch. Das erste. Da, wenn's mir nicht gangst. So gingen die Gang, die man gang, Boys gang. So gingen die Gang, die der Gangige gern gang. So gingen die Gang, beim mit dem Dirndl was gang. So gingen die Gang, die der Gangster gern gang. So gingen heute die Gang, die man gang, Boys gang.
Wunderbar.
Ein zweites vielleicht ein bisschen so.
Jetzt gangert man mal noch weiter.
Ähnliches. Ein wing, wing. Dei Wing ist mir ein Zwing. Sonst wärst mir schon gling, aber allbei Wing Wing ist wirklich ein Wing Wing. Grad einmal ein Wing, da wär ich nicht so streng, aber allbei Wing Wing, das geht nicht auf Kling. A dir mal ein Wing, an dem wär mir nicht kling, aber allbei Wing Wing ist am Teufel schon Zwing. Also Spielereien.
Aber wirklich sehr bayerische Spielereien.
Das ist ein Spiel mit den Vokalen und mit der Lautmalerei. Das, glaube ich, wiederum hauptsächlich im Dialekt geht. Ja. Ein anderes, das ist jetzt Hochdeutsch, da ist ja der Tonus anders etwas. Schauen wir mal. Wirsch und Schloh, Glimpf und Hunz heißt's. Fragezeichen. Gell?
Was ist das? Großes Fragezeichen.
Sie wissen nicht, was ein Wirsch ist? Werden Sie jetzt nicht unwirsch. Wo ein Unwirsch ist, wird ja wohl ein Wirsch nicht weit sein. Ebenso wenig ein Fug, wo ein Recht ist, außer im Fall des Unfugs. Mehr Fug als Recht scheint mir. Aber was ist denn letztlich ein Fug? Und ein Hunz? Haben Sie noch nie was verhunzt? Oder ein Glimpf? Sollten Sie mal wen verunglimpft haben? Was ein Schloh ist, der schließlich wenigstens auf dem ersten Blick, zumindest aus der Sicht eines Schlohweißen. Ob es aber einen Schlohwirsch gibt oder einen Wirschschloh, und was macht den Potz zum Blitz und den Bill zum Unbill und den Schorn zum Stein und den Fug zum Recht? Sie meinen, ich solle nicht dauernd wieder den Stachel löcken? Gegenfrage, haben Sie vielleicht schon mal gelöckt? Sie meinen, da wird man ja zum Meuchelmörder. Schon mal einen echten Meuchel getroffen? Na also, aber gescheit daherreden.
Jetzt machen wir eine Landpartie. Und eine Landpartie, die klingt schon sehr verheißungsvoll. Nein, wir nehmen jetzt keine Kutsche, aber so stelle ich es mir vor. Und da ist die Gegend rund um Dachau herum sehr, sehr spannend, weil da hat etwas begonnen, das haben Sie mir erzählt, bei Ihrem ersten Buch Malerlust Malerlust. Zweimal dasselbe. Jetzt habe ich nämlich verkehrt rumgelesen, weil Sie es liegen haben. Wir haben uns aber schon mal drüber unterhalten. Luft habe ich erst gesagt. Weil da habe ich doch Sie gelernt, dass man ja früher nur im Atelier war und gemalt hat, was man vielleicht in der Natur gesehen hat. Und dass auf einmal die Leute dann damals, sogar die Malweiber, die ja damals auch umstritten waren, in der Dachauer Gegend auf einmal ihre Staffeleien genommen haben. Und ihre Farben, die dann auf einmal in Tuben waren, das vergisst man ja auch, Und das habe ich durch Sie dann erfahren und das ist für mich auch eine gedankliche Welt aufgegangen, dass dann die Maler, die Künstler in die Natur hinaus sind, völlig ungewöhnlich und auch teilweise ausgelacht worden sind. Wobei man von Spitzweg dann auch wieder Bilder, über Maler sieht, wo die dann in der Natur stehen und die Natur versuchen wiederzugeben.
Ja, Sie nehmen schon Bezug, da muss man vielleicht eine kleine Schleife machen, auf das erste Buch Maler Luft und Maler Lust. Die Schrift schildert diesen Prozess in ganz Bayern und letztendlich in ganz Europa, wo man raus aus den Städten ist. Ja, es ist die Erfindung, wenn man so will, die Entdeckung der Natur, die Künstler rausgetrieben hat. Jetzt sagen natürlich manche, man hat doch früher auch schon Natur gemalt, ja, also Barockmaler und sowas. Natürlich, das ist so. Aber da hat man Natur meistens bloß als Staffage benutzt, als Hintergrund.
Für Schlachten.
Und im Vordergrund war ein edler Mann mit Reiter, mit Ross und Pferd. Es war ein Kloster oder irgendwas zu sehen. Hintergrund, Landschaft. Dieses Neue, und es war wirklich etwas Revolutionäres, ist die Natur so ernst zu nehmen, dass man sagt, das ist ein Thema für sich. Und zwar nicht nur bombastische, große, eindrucksvolle Landschaften, Bergwelten und sowas, sondern eigentlich auch das ganz unscheinbare Stück Wiese oder der Hain, das wurde dann hochgehypt, fast würde man heute sagen, zum heiligen Hain. Also die Natur wurde auch mythologisiert. Ja. Und das ist dieser Punkt, wo die Leute, die jungen Künstler vor allen Dingen revolutionär die Städte verlassen haben, im ersten Schritt herumgestreift sind und dann abends wieder nach München zurück sind. Das sind, wie Sie schon gesagt haben, Künstler wie Qualio, wie Spitzweg und solche. Und dann kommt es aber zur Gründung von Kolonien, dass die wirklich vor Ort draußen, und das war draußen ja, selbst wenn es 2 Stunden weg war, schon in damaliger Zeit weit weg, sich ansässig gemacht haben. Ja. Und da entstehen, nicht bloß in Frankreich, die sind bekannt, aber auch in Bayern, eine ganze Reihe von Künstlerorten und Kolonien, da kann man dann auch noch drüber reden, was ist da der Unterschied. Die allererste, würde ich sogar sagen, am Chiemsee, Frauenwörth, hat man damals gesagt, heute Frauenchiemsee. Da bleiben die ersten haften und siedeln sich an, nehmen sich einfache Behausungen. Aber dann im Laufe der Zeit kommt es zu größeren Kolonien. Und die wichtigste, das muss man auch ohne Lokalkolorit sagen, ist Dachau, zusammen mit Worpswede in Norddeutschland. Also Dachau wird die zweitwichtigste große Kolonie Deutschlands, wo die wichtigsten Künstler alle mal da waren und Worpswede natürlich auch. Und da gab es auch einen großen Austausch. Man wundert sich überhaupt, wie die damals im Mitte des 19. Jahrhunderts auch schon unterwegs waren, selbst nach Paris gefahren sind. Das ist eine spannende Angelegenheit. Und Dachau vor den Toren Münchens gelegen, war damals ein Synonym für den künstlerischen Aufbruch.
Aber da ist ja eine Welt aufgegangen für alle Künstler. Und darum finde ich auch den Untertitel von Landpartien zur Kunst so spannend, vom Atelier ins Moos. Weil es war in Worpswede eine spannende Landschaft und auch im Dachauer Moos eine so vielfältige Landschaft, die ja in der Literatur viel beschrieben worden ist, aber jetzt von den Maler, Künstlerinnen und Künstlern in der Natur abgelichtet wurden, in sehr unterschiedlichen Stilen. Und da, glaube ich, haben sich auch Stile ganz anders geprägt.
So ist es. Ich würde sogar sagen, wie wir eingangs ja bemerkt haben, zunächst meint man Erkundung der Natur. Das ist wieder sowas Gemütliches,
ein bisschen Klischeehaus,
sowas. Diesen Aspekt hat es auch gehabt, aber es hat auch zweifachen revolutionären Charakter gehabt. Nicht? Die Abwendung vom klassizistischen Malen, vom Ateliermalen in der großen Akademie, wo man eigentlich nur Skizzen mitbringen durfte. Also man hat draußen nur Skizzen gemacht und innen im Atelier dann gemalt.
Also die Inspiration ins Atelier
außen
genommen.
Und mitgebracht. In dem Fall war es jetzt umgekehrt. Die Leute sind raus und haben das vollständige Bild draußen fertig gemacht. Wie Sie schon gesagt haben, das hängt auch mit technischen Dingen zusammen. Erstens auch die Erfindung der Eisenbahn, weil die Künstler der damaligen Zeit wollten jetzt auch nicht stundenlang zu Fuß gehen. Die sind dorthin, wo es auch Eisenbahnverbindungen gab. Meistens war es so. Und zweitens sowas wie Tube, also dass das Ganze transportabel wurde. Und dann hat man so Helfer gebraucht, die berühmten Malerburm und Malermädeln, die man so mit groschenweise bezahlt hat, dass die Pinsel waschen, dass Rahmen tragen, dass sie draußen sind.
Ja, wunderbar.
Und ja, zu den Malweiber kommen wir dann
unbedingt,
noch.
Unbedingt, weil die möchte ich immer erwähnt haben.
Tatsächlich.
Das war auch eine Revolution.
Das war eine Revolution und die wurden weitgehend unterschätzt, würde ich mal sagen. Aber da kommen wir vielleicht extra noch mit rein.
Das machen wir. Dann haben Sie jetzt aber sozusagen einen, ja fast ein einen Ausflugsvorschlag gemacht mit den Landpartien zur Kunst. Da hätte man sofort Lust, loszulegen und all diese Orte zu besuchen. Das ist ja auch sozusagen eine Topografie der Kunst und der Künstler. War Ihnen ein großes Anliegen?
Nicht nur mir, auch im Verlag. Der Übertitel heißt ja Landpartien zur Kunst. Das heißt, gedacht ist an eine größere Reihe, Serie. Kann auch gleich noch ein bisschen sagen, wie es weitergeht. Letztendlich soll es eine Vielzahl werden. Und zwar jetzt nicht bloß generell, wo ist Kunst in Bayern unterwegs, und da machen wir jetzt einen eigenen Band dazu, sondern Aufbrüche. Ja, Kunst heißt ja schon immer auch was Neues schaffen, und Kunst ist sehr, sehr breit. Kunst und Kultur ist in diesem Zusammenhang sehr breit gesehen. Das geht auch um technische Aufbrüche, um soziale Aufbrüche. Wo ist in Bayern, was passiert in dieser Zeit, 19. Anfang 20. Jahrhundert, was uns heute prägt und von dem wir heute leben. Und Band 1 ist tatsächlich die Künstlerkolonie Dachau. Der nächste Band, der Kollegin Elisabeth Tworek, wird auch bald kommen. Da geht es um das Umfeld Murnau, auch Blauer Reiter, auch die technischen Aufbrüche, die geistigen Aufbrüche in diesem Zusammenhang. Und dann hoffen wir, dass es einen dritten und vierten Band gibt.
Was sich da alles getan hat in der Zeit, die Kunst hat sich verändert, die Literatur hat sich verändert. Wirklich eine Aufbruchszeit. Und das ist etwas, was Sie schon immer fasziniert hat. Und dass das so vielfältig in Bayern überhaupt passiert ist, ist ja auch beeindruckend. Also jetzt von Frauenchiemsee bis jetzt Dachau, Moos, bis Murnauer Gegend, Blaue Reiter, wo jeder Künstler, es war ja auch Kandinsky und Gabriele Münter zum Beispiel in Murnau, oder was bei Ihnen in der Gegend, werden Sie uns gleich erzählen, alles gewesen ist. Das war ja eine Inspiration von allen, die was Neues gemacht haben, gesagt haben, es gibt ganz andere Kunstrichtungen. Wir machen jetzt den Expressionismus, wir gehen jetzt raus in die Natur und machen nicht die Widerspiegelung der Natur, sondern verarbeiten sozusagen die Natur in der Natur. Und als ich ihr Buch gelesen habe, ist da bei mir auch, da sind wirklich wie Lichter aufgegangen, wie beeindruckend es war. Was für eine fantastische Zeit, die natürlich dann von den Weltkriegen gedrückt wurde und sich auch verändert hat. Aber für einen künstlerischen Aufbruch war das ja sehr, sehr wichtig.
Und es ist auch ein bisschen ein Schreiben wieder gegen das Klischee, wo wir immer auch dazu neigen, Bayern zu sehen als sehr statisches Gebilde, wo sich kaum was getan hat, wo Modernisierungen überhaupt nicht stattfanden. Das stimmt ja auch so nicht. Ne? Es gab auch eine frühe Industrialisierung in Bayern und es gab eben vor allen Dingen auch künstlerische Aufbrüche. Und die ein bisschen nachzuzeichnen, aber auch in der Form, dass man dann auch ganz gern hinfährt und schildert, was man vor Ort heute noch sehen kann. Das war das Anliegen des einzelnen Buches, aber auch der gesamten Reihe.
Und nach der nächsten Musik erzählen Sie uns ein bisschen was, dann machen wir eine kleine Reise. Und das Interessante ist ja wirklich, was Sie gerade erzählt haben, dass es Kolonien gegeben hat. Also da war das Konkurrenzdenken gar nicht so groß, sondern eher die Inspiration. Künstlerkolonien haben sich auf einmal gebildet, als die Künstler Freiluftkünstler geworden sind. Und da ist in der Gegend vom Dachauer Moos auch ein reges Kulturleben gewesen.
Da muss man vielleicht ein paar Phasen unterscheiden. Also wir haben vorhin schon gesagt, Ende des 19. Jahrhunderts sind die Künstler, da waren es noch hauptsächlich männliche Künstler, umhergestreift, wenn man so will, haben sich nicht ansässig gemacht, immer wieder nach München zurückgekehrt oder so. Namen wie Qualio, Spitzweg, Dillis, also das sind so hauptsächliche Namen, die man kennt und die auch damals schon diese Bilder geschaffen haben, aber die sich nicht unbedingt ansässig gemacht haben. Leibl gehört schon dazu, der hat sich dann schon einmal wo zwischen Fürstenfeldbruck und Dachau ansässig gemacht, Morgenstern. Das waren aber sehr einfache Existenzen, die haben sich einfach irgendwo eingemietet sozusagen, um da zu arbeiten. Ja. Ende des 19. Jahrhunderts kommt schon zu ersten regelrechten Ansiedlungen. Die wollten dann nicht mehr zurück, sondern haben gesagt, naja, da gibt es Möglichkeiten, man kann sich da dauerhaft einmieten in der Wirtschaft, in dem Gasthof, in dem Bürgerhaus, das war das Nächste. Mhm. Und schließlich der dritte Akt, wie Sie schon sagen, die Kolonie. Die Bandbreite sozusagen der Künstler und Künstlerinnen war breit, vom armen Schlucker, esoterischer Art, da gab es alles Mögliche, da kommen wir dann auch vielleicht noch dazu, wie haben die getickt, welche Philosophie haben die vertreten, bis hin zu reichen Künstlern, die gab es damals auch schon, entweder durch Erbschaften oder durch Mäzene oder durch Professuren. Es war dann tatsächlich auch wichtig, in München ein Bein drin zu haben und dann gab es ja schon auch Professuren für diese Leute. Und die konnten sich dann Villen leisten und Atelierhäuser und da sind diese Künstlerorte und Künstlerkolonien entstanden, die größte in Dachau.
Die es ja heute noch gibt.
Da muss
in
man
großen
jetzt,
Teilen.
Ja, da muss man jetzt ein bisschen aufpassen. Die reine Künstlerkolonie-Zeit ist eigentlich mit dem Ersten Weltkrieg vorbei. Ja, in dem Moment, wo die Künstler nicht mehr auf die Natur angewiesen sind, wo sie dann in den Expressionismus gehen, wie Kandinsky oder so Leute, da kommen wir da auf diese zweite, das ist der zweite revolutionäre Schritt gewesen, sind sie dann auch nicht mehr auf die Kolonien angewiesen, sondern gehen häufig wieder in die Großstädte zurück, nehmen dort Professuren, ganz zu schweigen, dass eine ganze Reihe von ihnen im Ersten Weltkrieg gefallen sind und nie wieder zurückgekommen sind. Also die streng genommene Zeit der Künstlerkolonien ist mit dem Ersten Weltkrieg zu Ende. Aber es heißt natürlich nicht, dass es in all diesen Städten weiterhin künstlerisches Leben gibt. Und ich würde schon sagen, stärkeres, geprägteres Leben, weil sich die Leute erinnern, weil sie früher auch Kunst gekauft haben, weil man näher eine Beziehung hat. Für die Stadt Dachau kann ich zum Beispiel sagen, dass es tatsächlich eine ganze Reihe von Ateliers gibt, die die Stadt vermietet, günstig vermietet, dass Ankäufe stattfinden, dass es ein Museum gibt, das diese Geschichte darstellt. Also ich würde schon sagen, dass diese Städte, das ist auch Worpswede, wo ich ein paar Mal war, ist auch dort zu sehen, dass hier ein enormes Interesse an Kunst da ist.
Weil Sie es auch gerade gesagt haben, weil viele Leute haben dann Kunst gesammelt. Das war ja damals da auch teilweise eine Währung von den nicht so vermögenden Künstlern, dass man gesagt haben, ich mache einer dafür ein Beutel. Von ihrem Hof zum Beispiel.
Also es gibt Auftragsarbeiten, die man heute noch kennt, ja, wo ein Auftraggeber da ist, ein Brauereibesitzer, auch die Kirche teilweise, auch eben größere Bauern, die gesagt haben, das möchte ich jetzt haben, das gab's. Es gab aber auch den Fall, die Künstler sind ja auch in Wirtshäuser gegangen, konnten da nicht zahlen und dann haben Wirte Bilder in Zahlung genommen. Die sieht man heute in Wirtshäusern noch hängen oder auch damals schon Notare, Ärzte. Also da war in gewisser Weise die Kunst eine Währung. Sicher keine sehr hoch angesehene Währung, aber teilweise sind die im Wert dann schon gestiegen im Laufe der Jahrzehnte. Mhm.
Wenn man jetzt dann auf dem Speicher schauen wird, ob da vielleicht...
Sollte jeder mal nachschauen. Jeder mal.
Aber so hat einfach diese Gegend ums Dachauer Moos herum eine ganz hohe Aufwertung erfahren. Das war ja stilprägend für ganz Europa.
Wenn man so will, ja, einfach durch die Masse. Von der Masse der Künstler, muss man sagen, waren tatsächlich in Dachau viel, viel mehr Künstler und Künstlerinnen als in Worpswede. Mhm. Worpswede war natürlich geprägt, erstens... von ein paar sehr dominanten Künstlern, Paula Modersohn-Becker zum Beispiel, Otto Modersohn, die wirklich, also ich möchte nicht sagen weltweit bekannt wurden, aber doch sehr in die moderne Kunstszene Einfluss hatten. Ja. Das Zweite ist, Worpswede hatte einen illustren und bekannten Biografen, das ist Rilke gewesen. Heuer ist das Rilke-Jahr und Rilke hat eine Monographie über Worpswede geschrieben und das hat natürlich damals auch schon Eindruck erweckt, wenngleich man sagen muss, dass sie nicht historisch immer ganz stimmig ist. Also er war halt doch eher Lyriker als Historiker. So, das ist was Worpswede auszeichnet. Und dann kommt natürlich ein trauriger Umstand dazu. Der Name Dachau ist natürlich überschattet durch die Zeitgeschichte, durch die Zeit des Dritten Reichs. Und da hat sich Dachau immer schwer getan, die Zeit der Künstlerkolonie darzustellen, weil es ja immer schnell geheißen hat, damit wollte er ja nur die Zeit des Dritten Reichs übertünchen sozusagen. Das ist nicht der Fall. Das sind zwei Paar Stiefel und die muss man beide ernst nehmen.
Hat was sich Sie in Ihrer Aufgabe auch jahrzehntelang gemacht haben.
Ja, es ist mir ein großes Anliegen. Man darf diese zwei Themen nicht gegeneinander ausspielen.
Wir kommen jetzt zu den Mahlweibern. Die liegen mir immer so am Herzen, weil das ist also eine abfällige Bezeichnung gewesen für große Künstlerinnen. Und da durften die wenigen Frauen, die schon in der Akademie eine Randexistenz geführt haben, eben auch das machen, was die männlichen Kollegen gemacht haben, raus in die Natur und malen. Und die sind dann verspottet worden als die Malweiber. Und darum spreche ich so gern und freue mich auch, wenn Sie drüber reden.
Und
sind ja auch in Ihrem Buch drin.
Es hat ein eigenes Kapitel.
Ja.
So ist es. Der Hintergrund ist erstmal der, dass bis zur Weimarer Verfassung Frauen nicht an Hochschulen, an staatlichen Hochschulen studieren durften in Deutschland. Auch nicht an Kunsthochschulen. Das heißt, die Talent hatten und die Möglichkeit und den Wunsch, Künstlerinnen zu werden, waren angewiesen auf private Kunstschulen. Und die gab es nicht an jeder Ecke. Die gab es vor allen Dingen an diesen Künstlerkolonien, auch in Dachau. Hölzel zum Beispiel oder andere hatten Malschulen. Davon haben sie sich teilweise auch ernährt. Also Künstler haben... wie heute auch manchmal einfach, heute würde man sagen Workshops oder Vorlesungen, wie auch immer. Und da gingen die Frauen hin. Und drum waren vor allen Dingen Frauen in Dachau und auch in Worpswede ansässig und haben da gemalt. Waren damals, wie Sie schon sagen, auch etwas abschätzig angesehen, wenn man schon den Begriff der Malweiber sieht. Einer der Künstler hat gesagt, dass er die eine Hälfte sucht bloß Männer und die andere Hälfte hat auch kein Talent. Also da sieht man schon, wie abschätzig das war. Und das ist historisch aus heutiger Sicht eine vollkommene Fehleinschätzung.
Da kriegen wir beide einen schönen bayerischen Grant, wenn wir sowas hören.
Das heißt, also es gab eine ganze Reihe von Frauen, die sich durchgesetzt haben. Modersohn Becker haben wir schon genannt, auch andere, die aber zu ihrer Lebenszeit es schwer hatten. Ganz, ganz klar. Manche waren aber so, dass sie tatsächlich auch wirtschaftlich erfolgreicher waren als ihre Männer und die Männer eben eher durchgefüttert haben. Das kann man schon sehr klar nachweisen. Es ist nicht so, dass in Dachau jetzt ganz besondere Namen hervorstechen. Es ist eher die Fülle, dass man sagt, es gab 20, 30 Namen, die man tatsächlich im Laufe der Zeit kennengelernt hat und die dort auch eine wichtige Rolle eingespielt haben.
Über Künstlerinnen aus der Dachauer Gegend sprechen wir, die wir gerade eben gesagt haben, so despektierlich als Malweiber benannt worden. Und in Ihrem Buch, Dr. Norbert Göttler, ist auch Gott sei Dank eine Liste drin mit bedeutenden Künstlerinnen, die wir einfach mal erwähnen müssen. Wollen,
genau.
Sollen.
Also da können wir jetzt gar nicht alles aufführen. Nein. Es sind wirklich 20, 30. Ich nehme jetzt bloß ein paar Namen mal raus. Emmy Wollner, Ida Kerkovius, Gertraud Kaspar, dann die Frau von Richard Langer, Fenner, also Walter. Hier gibt es Mary Rössler, Hermes. Die Namen sagen schon, die kommen von überall her. Es gab auch eine ganz große schwedische Kolonie, Sundström zum Beispiel, die sich hier ansässig machten. Und von daher ist das ein Who is Who auch der damaligen weiblichen Welt des Malereiwesens. Nebenbei gesagt, es gibt sogar die erste Frau, die sich in Kunstgeschichte habilitieren konnte, Ottilie Thiemann-Stöttner, die war auch in Dachau. Also das war auch nicht bloß der künstlerische Teil, sondern die folgende kunsthistorische Reflexion geht immer Hand in Hand mit den Kolonien.
Jetzt haben wir diese Landpartie von Ihnen vorgeschlagen und verfasst. Kann man dann auch richtig eine kleine Reise planen auf den Spuren dieser Künstler? Das macht einen dann so Freude, wenn man so in diese einzelnen Kapitel reinblättert, die Sie also auch so schön illustriert haben mit fantastischen Fotos von früher und wie es jetzt ist, von der künstlerischen Revolution, das Dachauer Moos und seine Maler, Topografie der Kolonien. Man erfährt sehr, sehr viel auch über die Abstrakte. Man kann aber eigentlich diese Orte richtig abfahren und sich mit der Kunst beschäftigen.
Also so ist die Reihe auch gedacht. Es ist nicht ein reiner Reiseführer, es soll sehr inhaltlich gehandhabt werden. Aber es gibt einen Serviceteil dazu. Wie komme ich hin? Wie kann ich die wichtigsten Punkte erreichen, teilweise auch zu Fuß oder mit dem Fahrrad? Es gibt ausgeschilderte Wanderwege, die auch diese Motive, die die Künstlerinnen und Künstler hatten, besuchen. Man muss leider sagen, das Dachauer Moos, da muss man schon genau noch hinschauen, wo das noch ursprünglich ist. Das ist leider sehr zersiedelt und nicht mehr sehr so, wie es im 18., 19. Jahrhundert war. Aber wenn man diesen Reisewegen folgt, dann ist es wirklich möglich, dort auch ein bisschen dem Gefühl nachzuspüren. Dazu gibt es zwei Museen in Dachau, die genau das zeigen, was wir hier schildern. Und insgesamt, ich würde nicht sagen, es ist eine Reise, aber es ist ein Ausflug, eine Landpartie. Wir
haben bewusst diesen
alten Begriff genommen, Landpartie zur Kunst, das einen ganzen Tag schon füllt und wo man sich gut geborgen fühlen kann.
Völlig unterschiedliche Kunstrichtungen zeigen Sie auch auf. Was kompliziert ein Titel, sich für ein Titelbild zu entscheiden?
Ja, das ist tatsächlich nicht so ganz einfach gewesen, weil ich habe gesagt, es handelt sich um zwei Revolutionen. Ja, das eine haben wir schon geschildert, der Aufbruch aus der statischen Malerei, der historistischen Sichtweise, die in den Großstädten gelehrt wurde, auch unter der starken Fuchtel der Künstlerfürsten, Lehmbach, Kaulbach und so weiter, hinaus in die Freiheit. Das war der erste Schritt der Revolution. Der zweite Schritt aber folgt dann auch während dieser Zeit, nämlich der Weg zur Abstraktion. Man würde das nicht so glauben, aber Leute wie Lovis Corinth beginnen naturalistisch und landen immer mehr in abstrakten Darstellungen. Ja, Lovis Corinth hat in Dachau gelebt und es gibt ein Bild, Waldstück bei Dachau. Dort erkennen Sie kein Waldstück mehr. Das ist eine Fläche von Farbtupfen, die auf seiner Netzhaut erscheinen sozusagen und die er wiedergibt. Und das wird eine weitere Wegmarke sein zur Abstraktion. Und ohne jetzt Lokalkolorit zu verbreiten, noch vor Kandinsky ist in Dachau das einigermaßen erste abstrakte Bild gemalt worden von Adolf Hölzel. Ja, kurz vor Kandinsky. Sowas lag halt in der Luft, muss man auch sagen. Ja.
Buchstäblich.
Ja. Und gut, man darf ja da auch nicht naiv sein. In der Hauptzeit dieser Kolonien gab es ja schon so etwas wie Quantenphysik, da gab es Atomteilung und so weiter. Und Kandinsky sagt an einer Stelle, die Spaltung des Atoms hat ihn getroffen wie ein Blitz und alles, was sein bisheriges Menschen- und Weltbild ausgemacht hat, ist unter seinen Füßen weggesackt. Und seine Kunst ist der Versuch, unheimliche und geheimnisvolle Zeichen zu schaffen für diese neue geheimnisvolle Welt. Also das ist nicht total vergangene Vergangenheit, sondern das ist schon der Weg in die Welt, die wir heute kennen und die uns geprägt hat.
Und das ist gerade mal ein bisschen über 100 Jahre her. Das ist ja unglaublich, was in der Zeit jetzt nicht nur von den Zeitläuften passiert ist, sondern auch von den künstlerischen Veränderungen. Aber vielleicht hat es wirklich mit diesem Outdoor, sagt man jetzt, Erlebnis zu tun. Wenn man im Atelier was abgebildet hat, hat man es ja versucht abzubilden. Wenn man in der Natur war, hat einen die Natur ja inspiriert. So eine Waldwiese, wie zum Beispiel auf dem Titelbild, die Gülden schimmert, die nicht genau wiederzugeben, sondern das Gefühl, das man dabei empfindet. Weil die Natur ist ja dann eh schon da, die muss man immer abbilden. Das hat bestimmt auch die Künstler so beeinflusst und inspiriert, das Ganze zu verändern, zu verfremden oder eher dem Gefühl, dem Expressionismus zu bilden, dem nachzugeben, was man ausdrücken möchte in der Umgebung.
Also die Zeit war, sagen Sie mal, um die Jahrhundertwende, 1900, voller Umbrüche. Man hatte gerade so Nietzsche hinter sich, spielt überhaupt eine große Rolle. Man hatte Darwin hinter sich, also die völlig neue Sichtweise und Einordnung des Menschen. Das hat die Künstler bewegt. Und das wollten sie auch darstellen. Es war ganz selten, dass ein Künstler bloß das darstellen wollte, was er gesehen hat. Der wollte schon eine zweite und dritte Ebene mit aufnehmen, selbst wie sie noch naturalistisch gemalt haben. Mhm. Ja, aber das war ein Umbruch und so viele Künstler, die ticken auch unterschiedlich. Es gab Künstler, Künstlerinnen mit enormen Fortschrittseuphorie. Ja, aber es genau das Gegenteil gab es auch mit einem Pessimismus, dass sie sehen, da bricht so vieles weg an alter Kultur. Ist auch nicht zufällig, dass damals der Begriff der Heimatpflege, des Heimatschutzes aufkam. Das war eigentlich ein restaurativer Begriff, Dinge zumindest museal zu erhalten, die wegbrechen in der Industriegesellschaft. Also die Hauptphase der Künstlerkolonien war in der Industriegesellschaft. Und aus diesem Bewusstsein, wir gewinnen zwar vieles, vielleicht auch einen höheren Lebensstandard, wir verlieren aber auch vieles an Lebensqualität, das hat die Künstler schon auch geprägt. Und das ist Teil der ersten Revolution und der zweiten Revolution in diesen Kolonien.
Und Sie begleiten sie ja auch mit Fotos oder auch mit Gemälden. Da sieht man so irgendwie, was sich wo widerspiegelt.
Es gab Künstler, die waren absolut technikaffin und haben alles gemalt, was ihnen da unter die Finger kam oder vor die Leinwand kam. Von ersten Lokomobilen hat man gesagt, das waren große Ungetüme der Technik, die in der Landwirtschaft eingesetzt wurden. Praktisch Vorgänger unserer Traktoren oder Dampfmaschinen. Dann Bahndurchstiche, dann erste Bahnhöfe und sowas. Also das gab es. Und dann gab es aber auch Künstler, die das absolut abgelehnt haben und nur die reine Natur gemalt haben. Genauso Dachau und Moos, wir haben ja vorher gesagt, auch im Umbruch. Die einen haben das befürwortet, aber es gab, heute würde man sagen, schon eine grüne, eine ökologische Bewegung unter den Künstlern und Künstlerinnen, die teilweise auch Protestbriefe geschrieben haben, wenn wieder ein Stück Moor, damals hat man gesagt kultiviert, aber in Wirklichkeit ist es halt entwässert worden, oder dass Fabrikgebäude reingebaut wurden. Und es gibt von dem Hauptkünstler, auch Hölzl, auch Stockmann, gibt es Briefe an die Stadt und auch an die Regierung sozusagen. Da wird wieder ein Stück dessen zerstört, was ja unsere Basis als Künstler ausmacht.
Wobei die Industrialisierung ja auch in der Lyrik, in der Literatur und auch in der bildenden Kunst wiedergespiegelt wurde. So entwickelt sich's ja weiter, dann ist es ja nichts Starres. Das ist ja, was Sie auch vorhin über Sprache gesagt hat, die muss sich schon weiterentwickeln. Oder Begriffe, die es vorher nicht gegeben haben, muss in die Sprache eingebunden werden, weil das ja ein lebendiger Prozess ist. Ja. Und das ist in der bildenden Kunst ja eigentlich vergleichbar.
Das ist vergleichbar. Nur war es eben so, wie dieser Prozess dem Höhepunkt zugestrebt ist, also so nach dem Ersten Weltkrieg. Die Künstler drücken sich immer mehr expressionistisch aus. Da brauchen sie dann keine Landschaft mehr. Mhm. Da gehen sie dann auch teilweise weg. Ja, die zwei Hauptkünstler der Dachauer Szene, Dill und Hölzl, nehmen Professuren an in Karlsruhe und in Stuttgart. Also da brauchen sie keine Landschaft mehr. Ja, also das ist im Prinzip dann der Abbruch des ländlichen Kunstlebens. Und was dann kommt, ist so, dass es, wie ich vorher schon gesagt habe, ein lebendiges Kunstleben einer Ortschaft ist, aber nicht mehr eine Kolonie alten Stils.
Was hat dann Sie als Bub in der Gegend, was hat Ihnen das Herz für die Kunst geöffnet? Hat man damals schon im Kunstunterricht von den bedeutenden Künstlern, die in der Gegend waren, gehört? Oder gibt es da manchmal so einen Moment im Leben, so eine Art Weichenstellung, wo man die Schönheit der bildenden Kunst für sich entdeckt?
Also aus dem Grund, den ich vorher genannt habe, Schwierigkeit, den Begriff Dachau auch mit Kunst in Verbindung zu bringen, hat man als Jugendlicher und als Schüler nicht so arg viel mitbekommen. Es ist eher in einem zweiten Schritt, dass man doch sieht, es sind viele Kunstwerke irgendwo hängen und die sind hier entstanden und es gibt Straßennamen, die nach den Künstlern benannt sind und so. Und da wird man dann eher später dann aufmerksam. Und es ist was zu entdecken. Es ist eigentlich lange Zeit flach gehalten worden. Es wurde dann ein Museum gegründet, wo ich auch ein bisschen mit beteiligt war. Von daher ist dann sozusagen die Neugierde geweckt worden. Und es war dann fast so ein bisschen auch wie Schatzgräberzeit, dass man Dinge entdecken kann, die noch nicht allgemeingut waren.
Ja. So manche Schätze haben Sie aber auch ausgegraben in Ihrem Buch Landpartien zur Kunst, vom Atelier ins Moos, die Künstlerkolonie Dachau, eben erst im Alitera Verlag erschienen, auch im Alitera Verlag erschienen, ist von Norbert Göttler der Strierbäsenblues, über den wir heute ausführlich gesprochen haben. Lyrik und Prosa in einem Band. Ein schönes Buch, zwei schöne Bücher. Schön, dass Sie sie bei uns vorgestellt haben. Und ich freue mich schon auf die nächsten Bücher. Haben Sie schon wieder was also Sie in Angriff nehmen? Aber Sie reden nicht gerne über ungelegte Eier.
Genau, so ist es. Also es gibt natürlich immer Pläne und man schreibt dann was und sowas. Auch die Reihe soll fortgehen. Das kann man vielleicht schon sagen. Es wird ein Band rauskommen oder ein kleines Bändchen nach dem Bändchen der Kollegin Dvorek über die Maler am Ammersee. Weil, also nicht der Ammersee insgesamt, sondern tatsächlich der kleine Ort Holzhausen war auch eine Künstlerkolonie, ja, ein bisschen kleiner. Die Künstlergruppe Die Scholle ist da stark in Verbindung zu setzen damit. Und darüber ist schon vieles in Vorbereitung und ich hoffe, dass das im Herbst vielleicht rauskommt.
Wie viel Schönes es in Bayern zu entdecken, zu hören, zu schmecken, zu sehen, zu riechen ist, also es ist schon ein Reichtum, den wir haben an schönen Dingen. Und ich habe mich gefreut, dass wir über diese schönen Dinge geratscht haben. Dankeschön, Dr. Norbert Göttler. Bis zum nächsten Mal, sage ich einfach, für Gott.
Und ich habe mich auch gefreut.
Hatte vorübergehend die Ehre. Kommen wir uns wieder.
Ich komme gerne wieder. Dankeschön. Vielen Dank.